zu Krishna zu entwickeln. Und zwar nach dem Motto, warum an das ferne Denken liegt das Gute doch so nah? Mit anderen Worten, Krishna in unserer unmittelbaren Erfahrung, Krishna in unserer unmittelbaren Umgebung zu erkennen. So haben wir gestern gesagt, bildet der Anfang davon, seine Beziehung zu Krishna zu entwickeln. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Krishna in seiner Schöpfung sehen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Krishna in seiner Arrangierung für unser Leben erkennen und dabei ein neue Sichtweise vorgeschlagen, dass wir nämlich uns nicht immer nach den Dualitäten von Gut und Schlecht von diesen Dualitäten beeinflussen lassen sollten, und wenn es gute Dinge gibt, dass wir zu Himmel hoch jauchzen sind, und wenn wir Dinge als nicht so gut empfinden, dass wir dann betrübt werden. Nein, wir haben gesagt, dass wir alles als eine Arrangierung Krishnas sehen können, an der wir wachsen können. Und schließlich haben wir darüber gesprochen, dass wir Krishna am leichtesten wohl begegnen können auf unserer Zunge, in Form nämlich des heiligen Namens, den wir chanten. Wir wollen heute jetzt über einen anderen Punkt sprechen, der wichtig ist, wenn es darum geht, unsere Beziehung zu Krishna zu entdecken. Nämlich, wir wollen über einen Vorgang sprechen, der zur Erkenntnis von unserer wesensgemäßen Beziehung zu Krishna hinführt. Also dieser dritte Vortrag heißt der Vorgang zur Erkenntnis unserer Beziehung. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bekannt. Asi. Du bist. Me. Mir. Adya. Heute. Suchira. Nach langer Zeit. Nanu. Aber. Dehabhajam, jemanden, der einen materiellen Körper hat. Na, nicht. Nyayate, ist bekannt. Bhagavataha, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Gatihi, Weg. Iti, so ist es. Avadyam, schweres Vergehen. Nanyat, niemanden über. Twat, dir. Asti, es gibt. Bhagavan, o Herr. Api, auch wenn es gibt. Tat, irgendetwas, das sein mag. Na, niemals. Shuddham, absolut. Maya, die materielle Energie. Gunavyatikarat, durch die Mischung der Erscheinungsweisen der. Yat, zu welchen? Uduhu, transzendental. Vibhasi, du bist. Übersetzung. Auch vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, in welchem Zusammenhang dieser Text zu verstehen ist. Nachdem Brahma viele, viele Tausende von Jahren Tapasya sich auferlegt hatte, in Ashini schließlich Sri Krishna und unterwies ihn, wie er das Universum zu schaffen hatte. Diese Entsagungen oder Tapasya, die Brahma ausübte, hatte in einem völlig in dem Universum gab es noch keine Schöpfung, es war ein leerer, dunkler Raum. Und Brahma spricht jetzt, nachdem er nach langen, vielen Jahren diese Entsagung gehabt hat, zu meditieren, und nachdem er dann von Krishna eine Offenbarung gehört hat, wie er sich fühlt. Brahma sprach, O Herr, Heute, nach vielen langen Jahren der Tapasya, ist mir Wissen über dich zuteil geworden. Oh, wie unglückselig die verkörperten Lebewesen sind, dass sie nicht die Fähigkeit haben, deine Persönlichkeit zu kennen. Mein Herr, du bist der einzig kennenswerte Gegenstand, denn jenseits von dir gibt es nichts Höchstes. Wenn es so scheint, als gäbe es etwas Höheres als dich, so ist dies nicht absolut. Du existierst als der Höchste, indem du die Schöpfungsenergie der Materie entfaltest. Erläuterung. Der höchste Gipfel der Unwissenheit der Lebewesen, die durch materielle Körper bedingt sind, ist der Umstand, dass sie sich der höchsten Ursache der kosmischen Manifestation nicht bewusst sind. Verschiedene Leute vertreten verschiedene Theorien über die höchste Ursache, doch keine dieser Thesen trifft zu. Die einzige höchste Ursache ist Vishnu, und das dazwischenliegende Hindernis ist die täuschende Energie des Herrn. Der Herr hat seine wunderbare materielle Energie veranlasst, zahllose, wunderbare, ablenkende Dinge zu manifestieren. So treffend gesagt. Der Herr hat seine wunderbare materielle Energie veranlasst, zahllose, wunderbare, ablenkende Dinge zu manifestieren. Und daher sind die durch diese Energie getäuschten, bedingten Seelen nicht imstande, die höchste Ursache zu erkennen. Man kann daher nicht anerkennen, dass die überaus tüchtigen, das ist in Abostrophs gesetzt, Wissenschaftler und Philosophen Wunderwerke vollbringen. Es sieht nur so aus, da sie Werkzeuge in den Händen der täuschenden Energie des Herrn sind. In ihrer Verblendung verleugnet die allgemeine Masse der Menschen die Existenz des höchsten Herrn und hält die lächerlichen Produkte der täuschenden Energie für das Höchste. Man kann die höchste Ursache, die Persönlichkeit Gottes, durch die grundlose Barmherzigkeit des Herrn erkennen, die den reinen Gottgeweihten wie Brahma und denen, die seiner Schülerfolge angehören, zuteil wird. Nur durch Tapasya war es Brahma vergönnt, Gaudakshay Vishnu zu sehen. Und nur durch klare Sicht konnte er den Herrn so verstehen, wie er ist. Brahma war sehr befriedigt, als er die herrliche Schönheit und Pracht des Herrn betrachten durfte, und er gestand, dass es nichts mit ihm Vergleichbares gibt. Nur durch Tapasya vermag man der Schönheit und Pracht des Herrn gewahr zu werden. Und wenn man mit dieser Schönheit und Pracht vertraut ist, fühlt man sich zu keiner anderen mehr hingezogen. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Param drishtva nivartate. Törichte Menschen, die sich nicht die Mühe machen, die erhabene Schönheit und Pracht des Herrn zu untersuchen, werden hier von Brahma verurteilt. Es ist unumgänglich, dass sich jeder Mensch um solches Wissen bemüht, und wenn jemand dies nicht tut, ist sein Leben verdorben. Es ist unumgänglich. Alles im materiellen Sinne Schöne und Prachtvolle wird von Lebewesen genossen, die Krähen gleichen. Oh, hier haben wir jetzt ein Beispiel, was wir mit unserer Krähe sehen können. Wie heißt sie eigentlich? Bhushandi? Bhushandi heißt diese Krähe, wenn man eine Kommunikation mit ihr haben möchte. Nicht Bhushandi. Also hier kommt jetzt Bhushandi noch zur Geltung. Alles im materiellen Sinne Schöne und Prachtvolle wird von Lebewesen genossen, die Krähen gleichen. Das ist aber eine Bhakta-Krähe, muss man noch dazu sagen. Krähen hacken immer auf fortgeworfenen Abfall herum, während sich die weißen Enten nicht unter die Krähen mischen. Sie finden viel mehr Freude an klaren, von Obstgärten umgebenen Seen mit Lotusblüten. Sowohl die Krähen als auch die Enten sind zweifellos der Geburt nach Vögel, doch sie sind nicht von gleicher Art. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sri Vashadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Es ist mir fürchterlich peinlich, glaube ich, aber ich brauchte deine Scheibe leider nochmal. I'm very sorry, dass ich das mal aufstehen muss.
Noch einmal der Vers von heute Morgen. O Herr, heute, nach vielen langen Jahren der Tapasya oder Entsagung, ist mir Wissen über dich zuteil geworden. O, wie unglückselig die verkörperten Lebewesen sind, dass sie nicht die Fähigkeit haben, deine Persönlichkeit zu kennen. Mein Herr, du bist der einzig kennenswerte Gegenstand, denn jenseits von dir gibt es nichts Höchstes. Wenn es scheint, als gäbe es etwas Höheres als dich, so ist dies nicht absolut. Du existierst als der Höchste, indem du die Schöpfungsenergie der Materie entfaltest. In unserer Vorlesungsreihe geht es bekanntlich darum, unsere Beziehung zu Krishna wieder zu, also Inspiration vielleicht zu finden, unsere Beziehung zu Krishna wieder zu entdecken. Das ist übrigens auch der Sinn und Zweck der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Wir wollen Anstöße bekommen, um zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Dazu brauchen wir Kraft, Wissen und Gnade vor allen Dingen oder Barmherzigkeit. Nun, trotzdem, oder sagen wir mal, es ist immer das vornehmste Anliegen eines Devotees, etwas mehr Wissen und etwas mehr Zuneigung und Anziehung zu Krishna zu bekommen. Und dazu ist es sehr hilfreich, wenn der Devotee Zeichen auf seinem Wege sieht. Zeichen von Krishnas Barmherzigkeit. Die Nahrung für einen Devotee ist viel mehr als Getreide und Kartoffeln und Erdbeeren. Barmherzigkeit. Wir brauchen Barmherzigkeit, um zu wachsen. Im spirituellen Sinne. Nun, dann wird es uns leichter vorkommen. Wie soll ich mich ausdrücken? Fortschritte zu machen. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie wir diese Barmherzigkeit, was wir tun können, um Shri Krishna zu bewegen, einfach um diese Barmherzigkeit des Herrn anzuziehen in unserem Leben. Es gab einmal einen Mönchen, und hier ist der Einstieg in unser heutiges Thema, der auf einer Reise war und in ein Dorf kam. Dieses Dorf war ein Dorf von Atheisten, die die Mönchen herausforderten. Zeige uns Gott. Du hast dich ihm hingegeben, das sieht man an deinem Gewand, aber es gibt doch gar keinen Gott. Und der Mönch sagte, bevor ich darüber sprechen werde, reicht mir bitte ein Glas Buttermilch, ein Glas Milch. Bitte reicht mir ein Glas Milch. Darauf kamen die Leute mit einem Glas Milch. Sie waren in einem Bauerndorf und da war Milch sehr erhalten. der Mönch schaute sich das Milchglas an und sagte dann zu den Bauern, das waren alles Farmer, den atheistischen Bauern, zeigt mir Butter. Ich glaube nicht, dass es Butter gibt. So irgendwie, ich habe genau vergessen, wie es war, gab es zu dem Zeitpunkt keine Butter im Dorf. Die war entweder verkauft worden, ich glaube, sie war gerade verkauft worden, die waren alle am Dingens gewesen. Und sagten die Atheisten, du machst jetzt die Butter nicht sehen, aber jeder weiß, dass sie in der Milch enthalten ist. Wir brauchen die jetzt nur zu kirnen. Und dann wird sich die, ja, wird sich die Molke trennen und dann werden wir kleine Butterklumpen geben, finden. Nicht? Wie, es gibt eine Buttermilchsorte in Deutschland. Ich möchte nicht den Namen nennen, sonst entsteht der Eindruck, ich würde angestellt sein von denen. Da schwimmen diese kleinen Butterklümpchen in der Milch und das ist ihr Werbegag. Also das ist, weswegen man sie kaufen sollte, sagen die. So, da sagen die Atheisten, in der Milch ist die Butter enthalten. Sagte der Mönch. So ist es auch mit Krishna. Er ist überall. Genau wie Butter in der Milch. Man kann ihn jedoch nur erkennen durch einen Vorgang. Krishna ist da. Wie, genau wie die Butter in der Milch. Deswegen sagen manche schlanke Damen und Herren, man soll nicht Butter trinken, um nicht fett zu werden. Milch nicht trinken, um nicht fett zu werden. Nicht? Das ist da, aber nicht sichtbar, nicht manifestiert, nicht für die Sinne wahrnehmbar. So ist es auch mit Sri Krishna, sagte der Mönch. Er ist überall, aber man muss einen Vorgang wählen, um ihn zu finden. So zogen die atheistischen Bauern dann ein langes Gesicht und fühlten sich überführt. So, das ist, wie wir in unserem Leben auch, an unser Leben auch herangehen müssen. Krishna ist sichtbar durch einen Vorgang. Diejenigen von euch, die mich in meinem Zimmer besucht haben, haben die drei Bilder gesehen, die da liegen. Es sind drei Bilder, wo drei Bäume also fotografiert sind. Diese Bäume sind sind in einer Abzäunung, sie sind mit einem Tuch geschmückt und zunächst einmal für das unbedarfte Auge einfach nur gewöhnliche, schöne irgendwie und dicke Bäume. Nicht? Wenn man dann aber die Geschichte dieser Bäume hört, versteht man, dass da viel, viel mehr hintersteht als einfach nur Bäume. Lasst mich erklären. Einmal alle 12 Jahre wachen einige Priester in Jagannath Puri plötzlich auf. Sie haben einen Traum gehabt, alle gleichzeitig den gleichen Traum. In diesem Traum ist ihnen der Herr erschienen und hat gesagt, es ist an der Zeit, dass ich meinen Deti-Körper wechsle. Hier sind die Bäume, in denen ich mich verborgen halte. Und das ist ja unglaublich, die sehen dann in dem Traum diese Bäume und in dem Traum bekommen sie genaue Anweisungen, wie sie diese Bäume finden können. Die liegen zum Teil in einem Umkreis von 100 bis 120 Kilometer vom Tempel. Die nicht liegen, die stehen, die wachsen. Und den Priestern ist bekannt, damit sie sicher sein, dass es nicht einfach nur eine mentale Spekulation ist, werden sie, wenn sie die Bäume dann erreichen, die ihnen ja im Traum gezeigt worden sind und wo ihnen der Name des Dorfes, in dessen Nähe sie stehen, auch gegeben ist, nicht? Dann, und die Landschaft und so. Wenn sie den finden, sehen sie ein Sudarshan Chakra, das Feuerrad des Herrn. Ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht weiß, ob das eingraviert ist im Baum, also nicht eingraviert, eingewachsen im Baum ist, oder das muss ich noch ergründen, aber das kommt noch. Wir haben die Kontakte zum König von Puri, der sagt alles. Und dann finden sie eine Anantashesha, eine Schlange, die dort vor dem Baum ist, aufgebäumt. Und dann finden sie einen Adler über diesen Baum kreisen und noch 50 andere Dinge. Erstaunlich, ne? Das sind so Zeichen, damit man weiß, dass die spekulieren jetzt, also das ist so. Und dann geht man dahin und dann ereignen sich wunderbare Sachen, die auch schon festgelegt sind. Und dann hat man diese Bäume und dann werden sie zeremoniell gefällt und von einem Woodcarver, wie sagt man, einem Dedischnitzer, dann manifestiert und dann in einer Zeremonie konsekriert und dann im Rathayatra zeigt sich dann Lord Jagannath dem Volk auf der Prozession, reitet er dann fährt er auf einem Kutsche mit Subhadra und Baladev durch die Grand Road, wie toll das klingt, von Puri, nicht während Millionen von Devotees ihn verehren. Fantastisch. So, im Krishna-Bewusstsein brauchen auch wir diesen Vorgang, der uns zur Erkenntnis führt. Das ist ganz, ganz wichtig, sodass es aus dem noch nicht manifestierten, wir hatten das Beispiel von der Buddha, die im Milch ist, oder Jagannath, der im Baum ist, in diesem speziellen Baum, allerdings, dass uns so der Herr offenbar wird. Und dieser Vorgang, über den ich heute sprechen möchte, ist ein zweigeleisiger. Wir werden zunächst einmal zu dem ersten Geleis kommen. Das erste Geleis von diesem Vorgang heißt, wie in diesem Text gesagt wird, Tapasya, oder eine gewisse Zurückhaltung vom materiellen Leben. Nur durch Tapasya, schreibt Srila Prabhupada hier, vermag man der Schönheit und Pracht des Herrn gewahr zu werden. Und wenn man mit dieser Schönheit und Pracht vertraut ist, fühlt man sich zu keiner anderen mehr hingezogen. Es ist interessant, in der modernen Psychologie gibt es, wird gesagt, dass zum Wachstum oder zur Reife eines Menschen vier einzelne Dinge nötig sind. Zunächst einmal die Fähigkeit, die unmittelbare Befriedigung hintendran zu stellen. Zweitens, dass ein Mensch die Verantwortung dafür aufnimmt, Probleme in seinem Leben anzugehen und zu lösen. Ein reifer Mensch wird nicht vor Problemen sich zu verstecken wie der Vogel Strauß. Machen die das eigentlich biologisch, dass die mit dem Kopf unter die Erde gehen? Die machen das tatsächlich. Also das ist die Anti-Strauß-Therapie, die man anwenden muss, um reif zu sein. Verantwortung dafür zu übernehmen, Probleme zu lösen. Das dritte ist, dass man sich in jedem Fall in seinem Leben mit der Wahrheit verbindet. Dass wir, was wir tun, immer wieder überprüfen, ob es mit wahren Werten, wahrem Wissen verbunden ist. Und das sind drei von denen, die mir in diesem Zusammenhang am wichtigsten erscheinen. Und ich glaube, es ist in diesem Kreise klar, dass man Verantwortung übernimmt für sein Leben, um Probleme zu lösen. Das hören wir immer wieder in allen Vorlesungen, dass wir ja unsere Stärken erkennen müssen und mit diesen Stärken unsere Schwächen überwinden müssen. Und wir hören in diesen Vorlesungen und in unseren Tempeln immer wieder von der absoluten Wahrheit, von der alles ausgeht, und dass wir ja Yoga praktizieren, Bhakti-Yoga, mit ihr verbunden sind in den Phasen unseres Tages. Ich möchte heute über das, was hier als erstes genannt wurde, sprechen, weil es sich mit dem Krishna-Bewusstsein eben total harmonisiert mit der Philosophie, dass wir Sinnenbefriedigung an die letzte Stelle, also dass wir die unmittelbare Befriedigung hinten dran stellen und sie nicht als erstes sehen. Und ich möchte hierzu, weil es so einen guten Einstieg bildet in uns, in die Philosophie, ein Beispiel euch nennen. Es gab einmal einen Psychologen, der eine Patientin empfing, die unglaubliche Probleme hatte an ihrem Arbeitsplatz. Ihr fehlte es an sämtlicher Motivation. Vielleicht kennt ihr das in eurem Leben auch, also auch manchmal, dass man einfach nicht die innere Kraft hat oder die Motivation, das zu tun. Ich weiß von manchen von euch, dass sie ein Studium noch zu Ende bringen müssen und inzwischen nicht mehr so interessiert sind an dem Thema, wie sie es zuvor einmal waren, als sie das Krishna-Bewusstsein noch nicht so intensiv praktiziert hatten, nicht? Oder ich weiß, dass manche in einer zwischenmenschlichen Beziehung sind, die irgendwie nicht mehr so, wo der Zauber und die Faszination gewichen zu sein scheint, wie die Luft aus einem Mürbenschlauch. Und überhaupt kommt es oft doch im Leben vor, wenn man so ehrlich ist, dass man doch manchmal nicht die Motivation hat, sich auch so dem spirituellen Leben zuzuwenden. Manchmal fällt es uns einfach schwer, unsere Runden die Priorität zu geben, die sie eigentlich verdienen oder und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, was ich so ungefähr meine, nicht? So diese Patientin oder Klientin, sagt man besser in diesem Gewerbe, diese Klientin hatte keine Motivation, mit ihrem Leben weiterzumachen und litt darunter. Und der Psychologe versuchte alles, also in die Vergangenheit zu gehen. Hat dein Vater dir mal einen faulen Witz mit dir gemacht? Hat deine Mutter dich niemals geliebt? Und so weiter. Versuchte all diese Ansätze, die es so gibt, positiv, denk doch mal positiv darüber nach. Und ich bin jetzt nicht ein klinischer Psychologe und will... Also alle Ansätze, die er konnte, er wollte ihr helfen. Die Frau war ihr nicht nur eine Klientin, sondern sympathisch, weil er diese Situation aus seinem eigenen Leben kannte. Nicht? Und schließlich bekam er eine Idee. Und er sagte, du, wenn du eine fantastisch schmeckende Torte bekommst, was isst du dann zuerst? Etwas private Frage, wollte ich lernen. Ja, also, willst du, dass ich das echt, wollen Sie, dass ich das echt jetzt erwähne? Ja, was essen Sie dann zuerst? Ja, also, natürlich den Tortenbalach. Ah, sagte der Psychologe, jetzt haben wir die Lösung. Hört genau zu. Das ist halt wirklich gut. Also, kennt ihr das von euch auch? Manchmal haben mich die Modi schon geschimpft, wenn sie mir Pizza geben, dann mache ich es meistens so, dass ich, wenn die so Pizza so nehme und erstmal kritisch beobachte, wie viel Belag da drauf ist. Und wenn es nicht genug ist, dann tue ich mir noch heimlich, oh, wenn es geht und ich niemand, dass es weg esse, könnte man noch eine zweite Pizza bringen und dann bringen, ist es meistens möglich, ja, weil Passado ist nie die Schwierigkeit bei uns in der Bewegung. Und dann nehme ich von der einen Pizza, der zweiten, zack, den Belag noch runter und tue ihn auf den ersten drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also es heißt, man soll nicht scheu sein beim Essen. Also das ist irgendwie, habe ich mal gehört von Chanakya Pandit und zu einem Motto gemacht. So, aber das kann ein echtes Problem sein, diese Philosophie. Hört weiter, wie es geht. Dem Psychologen wurde klar, dass diese Klientin das auch in ihrem Leben praktizierte. Immer erst die angenehmen Dinge in die Hand nahm. Beim Tortenbelag ist also, wenn er gut ist, wenn er so die gewisse Qualitäten hat. Also, es gibt zum Beispiel eine Torte, die heißt die Yamuna-Welle. Die hat einen unglaublichen Belag. Da ist also, dann nimmt man die, ja, wenn man immer nur die angenehmen Dinge, also, sorry, die Frau nahm den Tortenbelag und nicht den etwas langweiligen Tortenboden an und hat so ihr ganzes Leben gelebt. Immer die angenehmen Sachen, die so gut schmecken, die so nice sind, die so das gewisse vegetative Nervenkostüm anregen. die zuerst nehmen und sich immer drücken vor den mühseligen Pflichten, den etwas unangenehmen Notwendigkeiten im Leben. Und solche Menschen werden einfach in ihrem Leben Schwierigkeiten haben, wie diese Person. Denn das Leben besteht leider nicht nur aus angenehmen Dingen. Wir leben in einer dualen Welt, wo das Angenehme mit dem Unangenehmen kommt. Man kann das nie trennen. Deswegen ist eines der Lehrsätze der Yogis: Wenn du nicht leiden willst, versuch nicht glücklich zu werden. Das sind Yogis, wir sind da ein bisschen, wir haben da noch eine leicht andere Nuance zu dem Thema. Aber es ist bekannt, mit anderen Worten, in der Yoga-Philosophie, dass je mehr man sich um materielles Glück bemüht, desto mehr muss man auch mit dem Leid zusammenkommen. Genau wie eine Münze, da wird, wenn man Münzen sammelt und sagt, ich will nur den Kopf der Münze haben, also die eine Seite, je mehr man Münzen hat, desto mehr hat man auch die andere Seite von der Münze, die Zahlen nämlich, die einen auszählt manchmal. So, je mehr man materielles Glück sucht und das Angenehme sucht, so bewusst danach strebt, indem man das Unangenehme vermeiden will, desto mehr wird man leiden. Das musste auch Sigmund Freud am Ende seines Lebens sehen. Sehen Sie mal seine Philosophie, oder er sagt, die Bemühung des Menschen ist es, Glück zu steigern und Leid zu meiden. Und am Ende seines Lebens schrieb er an eine, ich weiß nicht, eine Maria Bonaparte hieß die, in meinem Leben befinde ich mich auf einer Insel aus Leid, die in einem Ozean aus Gleichgültigkeit treibt. Also so, ach, tut einem richtig Leid trotzdem und uns, in den er verzapft hat, nicht? Dass das Ende des Lebens ist, wo man sagt, Krishna, it's all the way, Krishna now, nicht? Je mehr man sich da bemüht, mit diesem Paradigma ans Leben ranzugehen, desto mehr wird man leiden müssen. Das ist jetzt von der modernen Psychologie. Krishna-Bewusstsein sagt dazu, wir müssen freiwillig Entsagungen auf uns nehmen und durch diese Entsagung werden wir uns läutern von den materiellen Wünschen, die im Herzen sind, und wir werden so in der Lage sein, Brahma Tvantyam Anantam zu erkennen, nämlich unbegrenztes spirituelles Glück. Die Materialisten wissen nicht, dass es wirklich Ananda gibt, spirituelle Glückseligkeit, und deswegen versuchen die Yogis, dass die Bemühung, das Streben nach den angenehmen Dingen zu vermeiden. Aber wir wissen, dass es jenseits dieser materiellen Welt, diesem Wechsel von Glück und Leid, doch ewige spirituelle Freuden gibt. Und deswegen bemühen wir uns, uns von der Anziehung ans materielle Leben zu lösen, indem wir freiwillig Entsagung auf uns nehmen. Das ist ganz wichtig, auch für euch, die ihr zu einem Großteil Krishna-Bewusstsein außerhalb einer Tempelgemeinschaft praktiziert. Wenn man nicht dort aufpasst und einfach, wie soll ich mich ausdrücken, ein bisschen lose wird und nicht sehr strikt ist, wenn man vielleicht ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren, also ein Gläschen Wein trinkt, oder ich meine, das sind für die ganzen Anfänger, die rechten Anfänger hier, die vielleicht in dieser Vorlesung sind, oder sagen wir mal, wenn man nicht rechtzeitig aus den Federn kommt, sondern immer noch so sich vom überraschen lässt von der aufgegangenen Sonne morgens, nicht? Und so weiter, wird man sehen, wie plötzlich Unwissenheit und Leidenschaft im Leben stärker werden und uns der Geschmack plötzlich mangelt am spirituellen Leben. Oder wenn man als Freund Krishna nochmal ausgeht in die Diskothek von damals und nur zum Predigen natürlich, nicht? Und nochmal den tollen James Bond Film sieht, nur um nochmal zu sehen, wie man früher drauf war natürlich, nicht? Und so weiter, wird man doch merken, wie sich durch diese Tür des Kompromisses viel mehr einschleicht, als es einem eigentlich lieb ist und als man eigentlich beabsichtigt hat. Plötzlich ist wieder die Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft sehr stark da, die als ein dicker Belach unsere Zunge bedeckt, sodass wir nicht den Geschmack des Krishna-Bewusstseins schmecken können. Kennt ihr das, diesen weißen, pelzigen Geschmack? Also weißen, pelzigen Belach, der so nach hinten ein alter Gelb bis Giftgrün wird auf der Zunge, nicht bei schweren Erkältungskrankheiten und Geschmacksverlusten nicht ist er zu verzeichnen, dieser Belach. So ist es auch im spirituellen Leben, wenn man nicht vorsichtig ist und Zurückhaltung übt, Einschränkung von den Freunden, diesen trügerischen und vordergründigen Illusionen des materiellen Daseins, ist es bedeckt plötzlich unser ganzes Sein dieser pelzige Belach und wir haben einfach keinen Geschmack mehr am Krishna-Bewusstsein oder an den Übungen des Krishna-Bewusstseins. Also deswegen wird uns immer wieder gesagt, dass man Zurückhaltung entwickeln soll. Wisst ihr, wie man Affen fängt? Was soll das jetzt? Ganz einfach. Man nehme einen Kürbis, höhle ihn aus, erhitzt ihn über ein mittelgroßes Feuer, dass es hart wird, aber nicht brennt, bohrt ein Loch, das hat man schon gebohrt, sonst könnte man ihn nicht aushöhlen, aber es ist ein kleines Loch, tut dann eine Banane rein, am besten rösten, und bindet den Kürbis an und wartet. Nach einer gewissen Zeit kommt der Monkey, der Affe, Banane, Banane, Banane. Tut die kleine Hand rein in das Innere des Kürbisses, packt mit einem erregten Gänsehaut auf dem Rücken die Banane, gleich habe ich sie, und versucht sie rauszuziehen. Aber inzwischen ist ja die kleine Hand zu einer Faust geworden. Fest. Versucht sie rauszuziehen, aber natürlich ist der Monkey nicht so intelligent. Er merkt nicht, dass es nicht mehr geht und merkt nicht, dass die Lösung ist, die Banane loszulassen. Huch! So ein radikaler Vorschlag ist die einzige Möglichkeit. Und weil er nicht sich von der unmittelbaren Sinnbefriedigung lösen kann, dem unmittelbar Angenehmen, bleibt er ein Gefangener und wird schließlich von der Tierpost in den Frankfurter Zoo exportiert, nicht? Und ist dann ein Gefangener. So ist es auch mit jemandem, der es nicht lernt, diese vordergründigen, unmittelbaren Befriedigungen sich davon zu lösen. Er wird niemals in der Lage sein, den Geschmack des Krishna-Bewusstseins wirklich zu kosten. Diese Loslösung ist wichtig. Wir sollten wirklich sehen in unserem Leben. In unserem Leben ist es immer so, dass diese materiellen Anhaftungen sich immer wieder sammeln. Vor allem, ich möchte hier sehr gerne Srila Jayapataka Maharajas Analyse wiedergeben, der auf eine Frage sagte, also dem eine Frage gestellt wurde, woran liegt es daran, dass die Devotees, die außerhalb und innerhalb von Gemeinschaften leben, doch immer wieder ihren Geschmack verlieren am spirituellen Leben? Und er sagte daraufhin, weil es ist so, dass wir in der materiellen Welt immer wieder erleben müssen, wie so feinere Anhaftungen sich wieder über unser Herz bilden. Das ist, passiert genauso natürlich wie das Wachstum der Haare oder die Schweißabsonderung oder das Ansammeln von Staub. Er gab so ein fantastisches Beispiel. Sagte, ich kann euch garantieren, dass in diesem Mikrofonständer wieder Staub angesammelt ist. Irgendwo in Winkeln. Und fing dann an zu reiben und zu gucken und kam dann. Hat es irgendwann... Hier habe ich es sogar auch gefunden. Selbst bei den Schweizer Mikrofonständern gibt sich das. die Schweizer, die wohl, die sind bekannt, alles immer tipptopp zu haben, wie man es auch hier wieder sieht. Also die Arrangierungen sind einfach nur mit dem Königreich Gottes zu vergleichen, die hier gemacht worden sind. Nicht so perfekt alles. Aber hier habt ihr doch ein bisschen Schmatz. So ist es im Leben, in unserem Leben. Übrigens, der, also, dass hier keiner getroffen ist, der ist sehr sauber schon, der Mikrofonständer. Also es ist nicht außergewöhnlich sauber. Aber so ist es in unserem Leben. Das sammelt sich immer wieder an, diese Anhaftung. Und wenn man nicht ehrlich ist in seinem Leben, und immer wieder lurkt. Man muss ja mal lurken. Richtig, Meine Mangel? Lurken? So ähnlich. Ja. Meine Mangel hat es aufgegeben, mich zu unterrichten. Ich bin ein schlechter Schüler in dieser anspruchsvollen Sprache. Man muss immer wieder lurken. Also, schauen. Auf alle Fälle diesen Staub zu finden. Das ist Ehrlichkeit. Und das ist auch Aufrichtigkeit im spirituellen Leben. Nicht sagen, oh, ich gucke ganz komfortabel darüber hinweg, ich bin ja auch jetzt ein älterer Devotee und wahrscheinlich ist diese Anhaftung spirituell. Hare Krishna. Da sind schon die Besten zu Fall gekommen mit dieser Philosophie. Da muss man doch schauen. Also und Tapasya dann üben, diese Entsagung tun. Tapasya, ich habe darüber gesprochen, ist ein Wort, was manchmal schwierig ist. Wenn wir denken, es ist zu schwer, Krishna zu erlangen, macht der Gedanke, dass wir Entsagung für Krishna aufnehmen sollen, innere Widerstände in uns auslösen. Nicht? Wenn wir denken, es ist zu schwierig, Krishna zu erlangen. Wenn wir aber verstehen, Krishna wartet auf uns, ist es leicht möglich, diese Entsagung auf sich zu nehmen. Kennt ihr das nicht aus einem weltlichen Beispiel? Wart ihr mal verliebt? Ich brauche dir nicht zu beantworten. Wenn man mal verliebt war, weiß man das. Was man für Mühseligkeiten gemacht hat. Man sitzt sogar mit dem Geliebten oder der Geliebte bis 2 Uhr nachts da. Und verzichtet auf Schlafen. Man sitzt da einfach und redet nur. Und findet gar nichts Seltsames dabei. Ist eigentlich Mitternacht, ist schon vorbei. Eigentlich müsste man müde sein und am nächsten Tag muss man raus. Kein Problem, man redet auch bis 3 Uhr, wenn es sein muss. Man sagt nicht plötzlich, wenn man eine vertraute Unterhaltung hat, oh, es ist jetzt gerade 9 Uhr, eigentlich muss ich mich jetzt hinlegen. Nein, man redet über die Grenze der Zeit hinweg. Oder ich bin jetzt offensichtlich nicht so gut vorbereitet, hier gute, treffende Beispiele zu geben. Ich glaube, ihr kriegt mit diesem harmlosen Beispiel den Hinweis, in welche Richtung das geht. Man tut alles, zu Deutsch gesagt, gibt sogar Geld aus. Nicht? Und so weiter. So. Und betrachte das nicht als eine Schwierigkeit. So, weil man das Ziel vor Augen hat, dann bin ich mit dieser liebenswerten Person zusammen und wir essen Erdbeeren und Schlagsahne gemeinsam. Nicht? So ist es. So ist es dann in dieser Situation, ohne Probleme. So ist es auch mit, muss es mit Krishna sein. Wir müssen das Gefühl haben, Krishna ist gerade um die Ecke in meinem Leben. Und wie wir gestern versucht haben zu etablieren, ist das nicht eine euphorische Verballhornung der Philosophie. Krishna ist gegenwärtig, auch in unserem Leben. Und wir müssen immer wieder in unserem Leben uns darüber bewusst sein, Krishna ist gerade um die Ecke. Er ist in meinem Herzen gegenwärtig. Als die da kommen wir überhaupt noch später zu, das ist jetzt noch nicht. So, dann ist es einfacher, diesen Verzicht zu üben und die Banane möglicherweise loszulassen. Sie weiterführt zu höheren Bestimmungen. Aber sie würden weinend da sitzen, wenn sie vom Schlachtfeld geflohen wären und sich verschont hätten, weil sie wüssten, dass das zu einer Degradation führt und zu einer schlechten Bestimmung in ihrem nächsten Leben. Nicht? Also ein ganz anderer Ansatz ist dort zu finden. So, Jetzt, Bhishma sagte dann, du meinst, ich kämpfe nicht richtig? Sieh, ich habe 5 Pfeile hier. Da holte die Pfeile. Mit diesen 5 Pfeilen, diese 5 Pfeile haben bereits ihr Ziel erlangt. Nur ein wenig Zeit trennt uns noch. Der eine geht für Yudhishthira, der andere für Arjuna, der andere für Bhima und die anderen 2 für die Zwillinge. Sagt, nun hast du gesprochen, Duryodhana, sagte Duryodhana, wie ein Kshatriya. Aber darf ich die Pfeile aufbewahren für dich? Man weiß ja nie. Ich werde sie dir morgen geben. Weil sie ja doch wegkommen, hä? Bhishma sagte, du hast mich bereits genug gereizt. Hier sind die Pfeile. Und dann, ja, dann ergab sich Folgendes. Krishna, der die allgegenwärtige Übersicht, die sie weiterführt zu höheren Bestimmungen. Aber sie würden weinend da sitzen, wenn sie vom Schlachtfeld geflohen wären und sich verschont hätten, weil sie wüssten, dass das zu einer Degradation führt und zu einer schlechten Bestimmung in ihrem nächsten Leben. Nicht? Also ein ganz anderer Ansatz ist dort zu finden. So, jetzt... Bhishma sagte dann, du meinst, ich kämpfe nicht richtig? Sieh, ich habe 5 Pfeile hier. Da holte die Pfeile. Mit diesen 5 Pfeilen, diese 5 Pfeile haben bereits ihr Ziel erlangt. Nur ein wenig Zeit trennt uns noch. Der eine geht für Yudhishthira, der andere für Arjuna, der andere für Bhima und die anderen 2 für die Zwillinge. Nun hast du gesprochen, Duryodhana, sagte Duryodhana, wie ein Kshatriya. Aber darf ich die Pfeile aufbewahren für dich? Man weiß ja nie. Ich werde sie dir morgen geben. Weil sie ja doch wegkommen, hä? Bhishma sagte, du hast mich bereits genug gereizt. Hier sind die Pfeile. Und dann, ja. Dann ergab sich Folgendes. Krishna, der die allgegenwärtige Überseele, wusste, boah, jetzt sieht es schlecht um die Pandavas aus. Bhishma hat ein Eid abgelegt und er wird ihn morgen erfüllen. Und so ging Krishna zu Yudhishthira oder Arjuna und sagte, zu Yudhishthira. Du, Yudhishthira, ich wollte dich erinnern, du hast bei Duryodhana noch einen Wunsch frei. Das hatte er dir irgendwann mal versprochen, du kannst mich um etwas fragen. Geh doch jetzt bitte gleich sofort hin zu Yudhishthira, es war am Ende des ersten Schlachttages, und bitte ihn um 5 Pfeile, er weiß schon, welche gemeint sind. Ja, sagte Yudhishthira, gut. Ging am Abend in das Camp der Kauravas. Duryodhana hörte, Yudhishthira ist da, machte sich fein, kam an und sagte, Yudhishthira, schön dich zu sehen, komm, lass uns tafeln. Die Kshatriyas haben nicht am Abend Frieden gehabt, die haben nur gekämpft während des Tages und am Abend war das okay, da hat man getafelt, wenn es sei. Ich gebe dir alles, sagte Duryodhana. Wenn du das Königreich haben willst ohne Kampf, heute kannst du es von mir haben. Meinte das. Nö, lass man, sagte Yudhishthira. Es ist schon okay. Ich wollte eigentlich nur 5 Pfeile haben. Was für 5 Pfeile, sagte Duryodhana. Du wüsstest schon welche. Duryodhana war verpflichtet durch sein Wort und musste die Pfeile geben. Am nächsten Morgen kam Bhishma. So, gib mir die 5 Pfeile. Ich habe meinen Schwur. Frag mich nicht um die 5 Pfeile, sagte Duryodhana. Und erzählte Bhishma alles. Da musste Bhishma heimlich vor sich hin lächeln und sagen, dort wo Krishna ist, da ist Sieg zu finden. So. Trotzdem ergab sich auf dem Schlacht eine Szene von der Welt. Ich weiß nicht genau wann, vierten Tag vielleicht. Am dritten Tag. Es war schon gleich im Anschluss darauf. Da sagte sich Bhishma, gut, mir sind die fünf Pfeile genommen worden, mit denen ich die Pandavas töten kann. Und es ist nur durch die List Krishnas geschehen. Nur Krishna konnte so etwas einfädeln. Heute werde ich Krishna zwingen. Weil er das getan hat mit mir, werde ich Krishna zwingen, seine Versprechung ebenfalls zu brechen. Krishna hat versprochen, nicht zu kämpfen. Aber weil er mich dazu gebracht hat, mein Versprechen zu brechen, nämlich die fünf Pandavas zu töten, ich kann sie nicht ohne die fünf Pfeile töten, die sind besonders geschwängert mit Mantrakraft. Deswegen werde ich Krishna heute zwingen, sein Versprechen zu brechen. Und es kam dann der Tag, Bhishma ging in die Schlacht und fing an so zu kämpfen, wie es noch nie zuvor gesehen hatte. Er zerstörte ganze Heere. Das war aber nicht sein Ansehen. Dann ging er wie ein Löwe auf seine Beute, auf Arjuna zu. Fing an, Arjuna anzugreifen. Und Arjuna, es war ein langer Kampf, wird beschrieben. Aber Bhishma war einfach stärker und war beseelt von einem Rasa. Er wollte Krishna dazu bringen, sein Versprechen zu bringen. Und war unglaublich powerful, bis Arjuna gefällt war, am Boden lag und nur noch aus dem Bogen schoss, vom Boden her schoss und müder wurde und nicht mehr konnte, und Krishna beobachtete das Ganze, und dann stürzte Krishna, so schön wird es beschrieben, von dem Streitwagen herunter und lief über das Schlachtfeld auf Großvater Bhishma, Bhishma zu, lief, und im Laufen fiel sein Chadar, sein gelber Chadar weg, aber Krishna sah das gar nicht, und Bhishma fing an, auf Krishna zu schießen, und wurde unglaublich ekstatisch, als er das tat. Es wird beschrieben von Vishwanath Chakravarti Thakur, das ist schwierig für uns zu verstehen, aber für diejenigen, die esoterisches Leben, wie eine Geliebte, die ihren Liebhaber beißt. Das ist eine ekstatische Situation in einer bestimmten conjugal relationship, nicht? Schoss Bhishma, und Krishna nahm diese Pfeile an, nicht mit Protest, sondern als wenn Blumen auf ihn geworfen würden. Nicht? Das war ein ritterlicher Austausch. Das ist für diejenigen von euch, die keine Chatrios sind, und ich glaube, dass wir keinen hier haben, nicht verständlich, aber andere Leute, andere Sitten, das kennt man ja auch in unserem Kulturkreis. So, die ging auf ihn zu und nahm im Laufe ein Wagenrad in die Hand, und Bhishma wurde total abgelenkt von Arjuna natürlich, weil er jetzt Krishna sah mit dem Wagenrad. Und als gerade Krishna das Wagenrad werfen wollte auf Bhishma, da tönte das Muschelhorn, was das Ende dieses Schlachtkampfes signalisierte. Bhishma war in totaler Ekstase. Ich habe Krishna dazu gebracht, sein Versprechen zu brechen. Und Krishna, mein verehrungswerter Herr, ist im ritterlichen Austausch mit mir gewesen. Er hat dieses Bild gehabt, als er durch die Pforte des Todes ging. Es war so eine Ekstase in seiner Beziehung zum Herrn. Und nun mag man sich fragen, ja, Krishna hat sein Versprechen gebrochen. Das ist ja nicht gut. Nun erstmal für die Moralischen unter euch, Krishnas höchste Versprechen ist, seinen Devoti zu beschützen. Aber er hat auch rein technisch sein Versprechen nicht genutzt, denn er hat gesagt, er wird keine Waffe aufnehmen oder ein Wagenrad ist streng genommen keine Waffe. Ist ja nicht als Waffe mit, intendiert, nicht? Ist nicht gemacht worden. Trotzdem hat Krishna in gewisser Weise sein Versprechen gebrochen und Krishna wusste das. Als er die Bhagavad Gita gesprochen hatte, kam er im 18. Kapitel zu einem Vers und er sagte, Arjuna, diesen Vers musst du sprechen. Dies ist der Vers, den ich nicht sprechen werde. Warum? Weil Krishna wusste, dass er sein Versprechen brechen würde und dass Leute dann sagen könnten, oh, Krishna hat sein Versprechen gebunden, wieso sollen wir diesen Vers glauben? Es ist aber bekannt, dass Krishna immer die Versprechen seiner Devotis beschützt. Und so sagte dann Krishna, Arjuna, sag du diesen Vers, weil mir wird man vorwerfen, ich habe mein Versprechen gebrochen, deswegen sagst du jetzt schön diesen Vers. Verkünde kühn, dass mein Devoti niemals vergehen wird. Verkünde du das kühn. Versteht ihr? Dieser ist eine Kernaussage des Krishna-Bewusstseins. Als Krishna auf der Schlacht von Kurukshetra war, hat er diesen Vers etabliert als den höchsten Vers über alles. Er hat sogar sein Versprechen gebrochen, um seinen Devoti vor dem Vergehen zu beschützen. So, wenn wir uns mit Krishna-Bewusstsein befassen, müssen wir dieses Versprechen im Auge behalten und uns an dieses Versprechen erinnern. Jeder, der sich bemüht auf diesem Pfad des hingebungsvollen Dienstes, wird von Krishna persönlich beschützt werden und von Krishna persönlich aufgenommen werden, so wie er es bei Arjuna tat, den er gegen Bhishma verteidigte, obwohl er dafür etwas in Kauf nehmen musste. Krishna ist dies sehr, sehr wichtig. Der Devoti in dieser Welt soll leben in dieser Hoffnung, dass Krishna seinen Dienst annimmt. Und diese Hoffnung ist nicht unbegründet, denn wie wir gestern vorgelesen haben, ist Krishna so sehr einem Devoti dankbar, dass er niemals vergessen kann, was der Devoti für ihn tut. Selbst wenn der Devoti zu Fall kommt und in einem nächsten, sagen wir mal, ganz vom Pfad abkommt, nimmt Krishna ihn doch immer wieder auf und bringt ihn zu dem Weg, wo er aufgehört hat zu gehen. Nicht? Dieses Versprechen ist da. Deswegen bemüht euch und ihr werdet sehen, wie Krishna euch entgegeneilen wird. Wenn ihr eure Beziehung zu Krishna entdecken wollt, seid zuerst ein bisschen, macht euch über den Gedanken der Tapasya, der Entsagung, Gedanken und dann über den Pfad des hingebungsvollen Dienstes, mit dem ihr wie Arjuna Krishna dient und dann wird euch Krishna in jedem Fall beschützen, wie er es bei Arjuna getan hat. Arjuna ist ein Beispiel für ein Servant, ein Diener Krishnas, der alle Hindernisse überwunden hat, durch seinen Wunsch, Krishna zu dienen. Gut, Hare Krishna, damit bin ich ans Ende gekommen. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich muss mal hier verstohlen auf die... schon wieder so lang gelächelt. Very sorry. Aber das musste gesagt werden. So, diejenigen, die Vorbereitungen machen müssen, können jetzt vielleicht schon aufbrechen, aber ich möchte trotzdem doch eine oder zwei Fragen zu dem Thema noch entgegennehmen.
Ja, bitte.
Gut, wenn Krishna sagt, dass seine Devotis niemals vergehen werden, wieso lässt er denn Devotis wie die Pandavas zum Beispiel durch so große Schwierigkeiten gehen? Ich möchte diese Frage auf verschiedenen Ebenen beantworten. Die erste Ebene ist, dass Leid in dieser Welt eine Funktion hat. Diese Welt ist wie ein Amboss, so sagt Bhaktivinoda Thakur, und das Leid wie ein Hammer. Und das Lebewesen ist wie ein Stück Gold. Der Goldschmied benutzt einen Hammer, um das Gold in eine Form zu bringen. Genauso ist auch Leid ein Hammer. Sagt man doch an, ist aber ein Hammer. Nicht? Ist ein Weg oder ein Mittel, um einen Devotee zu machen. Dr. Pratap kann uns bestimmt auch sagen, dass bestimmte Krankheiten, die auftreten im Leben, einfach verursacht worden sind durch ein bestimmtes Verhalten, ein Fehlverhalten. Und wenn wir die Krankheit korrigieren müssen, dann korrigieren wollen, müssen wir das Verhalten auch korrigieren. Ganz einfach, also da braucht man kein Ayurveda. Das ist so ganz einfach jetzt mal gesagt. Nicht? Das kann jeder bestimmt so gleich verstehen. So ist auch Leid und eine Krise immer ein Punkt, wo sich, wenn man bemüht ist, rauszufinden, ja, wie soll ich denn jetzt handeln? Wie soll ich denn jetzt gehen? Was ist denn die Richtung, die ich einschlagen muss? Da wird sich Krishna offenbaren. Königin Kunti spricht darüber in ihren Gebeten. Sie sagt sogar, ich wünsche mir das Leid wieder, weil da warst du so nahe, Krishna. Nicht? Natürlich, wenn man Leid ohne Krishna sieht, dann ist es vernichtend und ist ein bisschen unheilsam. Aber mit Krishna ist es ganz anders. Wird es ganz anders. Das auf einer Ebene. Ich würde euch wirklich bitten, dieses mal zu betrachten. Ihr werdet sehen, wie ihr eine schwierige Situation sofort entgiften könnt mit dieser Philosophie. Das wird sofort angenehm. Also wirklich. Ich weiß, das ist schwierig, sich dann zu erinnern, wenn es, wie sagt man, hammerhart kommt, das Leid. Das ist nicht einfach. Ich weiß das. Wir sind ja schließlich Menschen. Aber das muss man so sehen. Und dann hat man plötzlich den Aufzug aus dem Leid. Man tritt ein und kommt von der niedrigen Ebene im Turbotempo hoch. Das ist eine Sache zu Leid. Eine andere Erklärung ist, dass hiermit unsere Fesseln gesprengt werden, unsere Restanhaftungen gehen. Ich sage immer zu Devotees, die mit so Leidproblemen zu ankommen, sage, gut, und wenn wir dann da durch sind und da fertig sind und eines Tages zu Krishna sind, kann man wenigstens sagen, es war ein guter Kampf. It was a good fight. Das ist also die eine Erklärung darauf, wieso.
Vishva Devi, nicht? Vishva.
Ja. Bevor Krishna den Planeten verließ, gab er Yudhishthira einen Brief, eine Briefrolle. Und er sagte zu Yudhishthira, wenn immer du Leid hast, bitte mach diesen Brief auf und seh ihn. Aber mach ihn nur auf, wenn es nötig ist. Ich kann jetzt nicht die erste Situation, wäre interessant zu wissen, wo das erste Mal war, wo Yudhishthira den Brief aufmachte. Aber als er ihn aufmachte, sah er mit der Hand des Herrn geschrieben, auch dies wird vergehen. Und wollte er in einem das nächste Mal die Unterlippe zitterte, auch dies wird vergehen. Okay. Das ist vielleicht ein Brief, den du dir auch einstecken solltest und in der Kuttertasche hast, oder ich weiß nicht, wie das war, wo man seine Taschen hat. Nicht? Raus und... Ja, Butter, Wasser, Peru. Oh ja, sehr gute Frage, Butterwasser, auch sehr relevant. Butterwassers Frage ist die, der König unter den Fragen. Oder vielleicht der Hofmeister unter den Fragen, sagen wir so. Ich möchte diese Frage übersetzen, dass Sie alle verstehen können. Ich weiß, also die jungen Devotees, nicht die. Du hast es also gesagt, wir sollten Unannehmlichkeiten auf uns nehmen, aber was, wenn unsere Lebenssituation unangenehm ist, wenn wir uns vielleicht nicht an unserem richtigen Platz befinden, sollten wir das auch auf uns, sollten wir das einfach so lassen, oder sollten wir da etwas verändern, sollten wir versuchen, etwas in unserer Lebenssituation zu verändern, sodass es uns leichter fällt, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Die Sache ist so, es ist unbedingt notwendig, dass sich jeder von uns in seinem Vana und in seinem Ashram situiert. Damit meine ich, eine Tätigkeit findet, die ihm entspricht, und eine Lebenssituation, damit ist man Brahmachari, ist man Haushälter, ist man zurückgezogen schon vom Haushälterleben, oder ist man Sannyasi. Nicht? Diese vier Lebensbereiche, könnte man wohl sagen, sollte man finden. Das ist ganz wichtig, da seine Position zu finden und auch in seinen Vana. Srila Prabhupada hat uns einmal geholfen, weil das eine etwas nebulöse Frage bleibt für viele von uns. Was ist unser Vana? Wie findet man heraus, was ein Vana ist, was die Tätigkeit ist, die man tut? Du solltest sehen, was macht dich glücklich an Tätigkeiten und was fällt dir leicht? Diese beiden Fragen, ganz natürlich, menschlich. So musst du dich situieren im Leben, mit einer Tätigkeit, die so entspricht, und einem Platz. Manchmal geht das nicht sofort. Manchmal muss man so ein paar, sagen wir mal, Umwege machen, um die zu finden. Aber das muss auf alle Fälle ein Ziel auf unser sein, was unseren bedingten Teil unseres Lebens betrifft. Krishna Chetaprabhu gab ein sehr gutes Beispiel dafür. Vom Segeln. Wenn man segelt, wisst ihr das, wenn man, sagen wir mal, man will hier hin, wenn man segelt. Man ist hier und segelt jetzt los. Segel. Und segelt so. Aber dann kommt ein Wind von hier, ein Gegenwind. Ein starker Gegenwind. Was macht man dann, wenn man segelt? Kreuzen. Kreuzen ist also, wenn man das hier ist, das Ziel, muss man vielleicht ein etwas schöneres Ziel finden, weil das sonst so farblos ist. Das ist das Ziel. Und hier bin ich. Hier kommt der Wind jetzt. Eine steife Brise. Komm. Dann muss man kreuzen. Zack. 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 So, jemand, der nichts vom Segeln versteht, man sagt, was machst du denn da? Wenn ich hier jetzt einfach so bleibe, dann treibt mich das nach Madagaskar, diese steife Brise. Ich muss schon jetzt kreuzen. Weil man dann, durch dieses Kreuzen kriegt man irgendwie den Wind so in die Segeln, dass es einen wieder vorwärts bewegt. Also so gut. Dominik, da kann man da genau fragen, wie das geht. Ich glaube, du hattest die Antwort gegeben bei Krishna Chaitanya. Und dann kommt man auf diese Weise zum Ziel. So, wenn wir unseren Platz finden wollen im Leben, tätigkeitsgemäß und ashramgemäß, muss man etwas machen, ein paar Experimente vielleicht, muss man sehen, wie es geht. Aber sich immer diesem Ziel näher bewegen. Es ist sehr wichtig. Sonst, wenn man das nicht tut, dann wird man niemals dem Pfad der Mahajans, der großen Seelen, folgen können. Das wird richtig so erwähnt. Du musst schon eine Situation haben in deinem Leben, wo du dann anfangen kannst, diesen spirituellen Pfad wirklich zu folgen, wo du die Kraft hast. Und da muss man ein bisschen Vorbereitung machen. Merkt ihr, wie relevant dieses Thema ist für euer Leben? Ein bisschen. Ist ganz relevant. Wenn man in einer Situation ist, aus der immer Störungen kommen, immer Boxhiebe in den Enthusiasmus, immer Boxhiebe auf die Überzeugung, die man hat, dass man immer wieder zweifelt wie ein Zweifelwurm, nicht? Gibt es die schon? Ich glaube, die gibt es, aber vielleicht sind sie auch neu geschaffen worden. Dann ist es nicht, ist es une grande difficulté, eine große Schwierigkeit vorzuschreiten. Hare Krishna, wir wollen mal das Ziel, das ist hier zu eng, dies ist nur ein Vorziel, das eigentliche Ziel ist bei Gurunitai, aber wir müssen diesen Platz auch finden, damit wir von da dann zu den Deities gehen können. Ich möchte mich hier bedanken für eure Aufmerksamkeit. Viele Erleuchtungen wünsche ich euch oder Einsichten vielleicht und Entdeckungen an diesem heutigen Tag in eurem spirituellen Leben. Alles Gute und Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.